Das waren die beiden Sätze, der verworfene Tag und die Sonne betritt den Widder aus März. Einem Konzert für zwei Violinen und Basso Continuo von Gregor Josef Werner, gespielt von Accorte Musical. Am 20. März, also vergangenen Donnerstag, hat die Sonne dieses Jahr das Sternbild Widder betreten. Darum ging es in der Musik eben. Am Donnerstag stand die Sonne damit aber auch praktisch senkrecht über dem Äquator, was wiederum bedeutet, dass Tag und Nacht exakt gleich lang sind. Und das heißt für uns astronomisch-kalendarischer Frühlingsanfang. Und ich persönlich bin tatsächlich jedes Jahr furchtbar froh, wenn die Tage wieder länger werden, wenn wir wieder mehr Sonne abbekommen und wenn es endlich wieder halbwegs hell ist, wenn morgens der Wecker klingelt. Immer im Mittelpunkt, das ist heute der Titel unserer Matinee in SWR Kultur. Es geht um die Sonne und die steht natürlich nicht nur im Frühling im Mittelpunkt unseres Interesses, sondern ja auch tatsächlich im Mittelpunkt unseres Planetensystems. Und sie steht auch im Mittelpunkt des Forschungsinteresses von Michael Büker. Der ist Astrophysiker und ich freue mich, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Hallo, Herr Büker.
Hallo, ich freue mich, dass ich zu Gast sein kann.
Jetzt ist ja gerade wieder auch ein bisschen was los in Sachen Sonnenforschung. Die NASA-Sonde Parker Solar Probe ist nämlich in die Korona der Sonne eingetaucht Anfang des Jahres und sendet von dort aus Daten zur Erde. Das klingt für mich ehrlich gesagt mehr als spektakulär. Ich hätte ja gedacht, es verbrennt alles sofort, was zu nahe der Sonne kommt. Finde nur ich das total abgefahren oder geht Ihnen das auch so?
Nein, das ist tatsächlich etwas, wo man sich die Umstände, die sozusagen dort herrschen, wo sich diese Raumsonde bewegt, sich erstmal bewusst machen muss. Also die Korona der Sonne ist so etwas wie die äußere Atmosphäre, die äußersten Ausläufer der Sonne. Die erstreckt sich aber auch einige Millionen Kilometer über die Sonnenoberfläche hinaus. Und nun ist es so, dass in dieser Korona eine wahnsinnig hohe Temperatur herrscht, aber dafür auch eine wahnsinnig geringe Dichte. Und das ist etwas, was man sich nur schwierig vorstellen kann, am ehesten vielleicht so. Dort sind sehr, sehr wenige Teilchen unterwegs, aber diejenigen, die unterwegs sind, die haben eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit. Und die Umlaufbahn der Parker Solar Probe trägt diese Raumsonde nun gelegentlich, also auf einem Teil ihrer Umrundung, in diese Korona hinein. Dort werden dann Daten gesammelt mit verschiedenen Messinstrumenten, die werden aufgezeichnet und wenn sie sich dann wieder ein gutes Stück weiter von der Sonne entfernt hat, kann sie wieder eine stabile Funkverbindung zur Erde aufbauen. Das geht nämlich in großer Nähe der Sonne kaum. Und dann erzählt sie sozusagen von dem, was sie dort gesehen hat. Dann werden diese aufgezeichneten Forschungsdaten zur Erde übertragen, hier abgespeichert und dann von Forschenden verarbeitet.
Und was sind jetzt eigentlich genau die Aufgaben dieser Sonde? Also was soll die dort erforschen oder was erhoffen sich die Forscher von dieser Expedition?
Es gibt einige Rätsel, wo die Forschung Vorgänge auf der Sonne schon lange kennt, schon lange beobachtet, aber noch nicht gründlich erklären kann, warum diese Dinge eigentlich so passieren. Beispielsweise gibt es einen 11-jährigen Zyklus auf der Sonne, in dem Sonnenflecken auftauchen und wieder verschwinden. Und diese Sonnenflecken vollführen einen ganz kuriosen Tanz. Sie erscheinen alle 11 Jahre in der Nähe der Pole der Sonne, wandern dann in Richtung des Sonnenäquators und dann nach einer Zeit, eben nach 11 Jahren, wieder zu verschwinden und dann aber in einer umgekehrten Magnetpolung auf der Sonne wieder aufzutauchen. Das heißt, in einem Sonnenzyklus ist es so, dass Paare von Sonnenflecken mit einem magnetischen Nordpol und Südpol in einer bestimmten Richtung um die Sonne kreisen. Und im nächsten Zyklus, 11 Jahre später, ist aber Nordpol und Südpol gerade vertauscht. Und es gibt lauter solche kuriosen Regeln sozusagen, solche kuriosen Tänze auf der Sonne, die man schon lange beobachtet, aber von denen man sich nicht gründlich erklären kann, warum das so ist. Und das ist eben etwas, was hoffentlich mit solchen Messungen von Raumsonden aus der Nähe geklärt werden kann.
Okay, das würde aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis man dann diese Daten irgendwie auswerten kann und sich einen Reim drauf machen kann. Gibt es denn gerade überhaupt solche Sonnenflecken?
Ja, wir bewegen uns in Richtung eines Maximums der Sonnenaktivität. Wir hatten Anfang der 2020er Jahre das Minimum. Da war die Sonne glatt wie ein Babypopo, wenn man das mal so nennen will. Also einer, der 6000 Grad heiß ist und aus Plasma besteht. Und nun sind wir also 5-6 Jahre später wieder zu einer Zeit, wo es besonders viele Sonnenflecken gibt, wo die Sonnenoberfläche besonders aktiv ist. Das bedeutet auch, dass es gelegentliche Strahlungsausbrüche und sogar Massenauswürfe gibt, bei denen die Sonne uns auf der Erde sozusagen einen heißen Gruß schickt. Und dieser Zyklus wird dann also in weiteren 5-6 Jahren wieder auf seinem Minimum angekommen sein. Und so geht es seit Menschengedenken.
Es gab ja kürzlich auch, oder letztes Jahr war das, glaube ich, als es so viele Sonnenstürme gab. Und dann gab es hier auch so, wie nennt man das, Polarleuchten.
Genau, es gibt Polarlichter, genau. Wenn nämlich ein großer Strom von Teilchen von der Sonne uns auf der Erde erreicht, dann wird das Magnetfeld der Erde sozusagen eingedellt. Wie wenn ein besonders starker Fahrtwind einem entgegenschlägt, wenn man vielleicht auf dem Fahrrad besonders schnell fährt und dann zerzaust es einem die Haare oder zieht einem sogar die Kapuze vom Kopf. So ähnlich passiert es mit dem Magnetfeld der Erde. Und wenn das der Fall ist, dann können diese geladenen Teilchen von der Sonne auch in Regionen, die viel weiter weg von den Polen liegen als üblich, noch für diese Leuchterscheinungen sorgen. Und das ist ganz charakteristisch für diese Zeit, zu der wir uns in diesen Jahren befinden, nämlich dem Aktivitätsmaximum der Sonnenflecken.
Also es ist schon ganz schön abgefahren, was Sie mir da alles erzählen, muss ich sagen. Und ich stelle auch fest, Sie hatten das ja schon ein bisschen angedeutet, die Sonne ist immer da, wir sehen die jeden Tag. Sie ist uns irgendwie total nah und vertraut, aber wir haben dann doch erstaunlich viel Halbwissen oder gar kein Wissen über die Sonne. Also ich dachte, ich habe jetzt wirklich auch 2 Tage drüber nachgedacht. Ich gebe das jetzt einfach mal zu. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Die Sonne ist ja ein Stern. Sind denn alle Sterne dann automatisch Sonnen? Also funktioniert das in beide Richtungen?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Sonne ist einer von ungefähr 300 bis 400 Milliarden Sternen, die zusammen unsere Milchstraßengalaxie bilden. Aber von den vielen Sternen, die wir nachts am Himmel sehen können, das sind, je nachdem, wo man wohnt, in einer Stadt vielleicht nur einige hundert, aber auf dem Land, wo es sehr schön dunkel ist, können es auch bis zu 3000 Sterne sein, die man in einer klaren Nacht am Himmel vorbeiziehen sehen kann. Und das sind im Prinzip alles Sterne, aber manche sind der Sonne auch gar nicht so ähnlich. Manche sind deutlich kleiner und kühler, damit geben sie eher rotes Licht ab. Manche sind viel, viel größer und bedeutend heißer, die geben dann eher blaues Licht ab. Und so gibt es quasi einen Zoo von Sternen, verschiedenen Sternen, verschiedener Arten, die aber auch ganz bestimmten Regeln folgen. Zum Beispiel sind die besonders großen immer besonders heiß, die besonders kleinen sind eher rot, aber dafür langlebig. Da gibt es also einen ganzen Strauß an Regeln sozusagen des Sternenlebens. Diesen Regeln folgen alle Sterne im Universum und unsere Sonne, das ist vielleicht eine ganz kuriose Beobachtung, ist ein durch und durch mittelmäßiger Stern, ist also mittelmäßig heiß, mittelmäßig groß und auch ansonsten in unserer Galaxie ziemlich unauffällig.
Ja, für uns aber genau optimal passend, muss man auch dazu sagen. Heißer wäre ja wahrscheinlich gar nicht so gut.
Genau, wir befinden uns mit der Erde in einem guten Abstand um diesen ja stabilen Stern, der sich nicht allzu sehr verändert und eine lange Lebenszeit hat. Und das war sicherlich auch sehr, sehr günstig dafür, dass sich im Laufe der Jahrmilliarden auf unserem Planeten hier das Leben bilden konnte.
Jetzt steht ja schon bald auch wieder ein tolles Sonnenereignis an, das man vielleicht auch einfach so ohne Teleskop beobachten kann. Es gibt am 29.03. nämlich eine partielle Sonnenfinsternis in Deutschland. Was sieht man denn dann hoffentlich, sofern es nicht bewölkt ist?
Wenn eine partielle Sonnenfinsternis eintritt, dann bemerkt man das eigentlich nur, wenn man drüber nachdenkt oder sich informiert hat. Denn die Sonne wird zum Teil von der Mondscheibe bedeckt und ist damit sozusagen angeknabbert. Dadurch sendet sie weniger Licht hier zu uns runter auf die Erde. Aber wir sind es gewohnt, dass die Sonne im Alltag immer mal wieder schwächer erscheint, insbesondere weil Wolken daran vorbeiziehen. Und deswegen nimmt unser Gehirn das gar nicht so sehr als eine bedeutende Veränderung wahr, wenn die Sonne nicht gerade zu 80 oder 90%, also zu einem ganz großen Teil, bedeckt ist. Und so eine partielle Sonnenfinsternis kann man mit speziellen Filtern genießen, zum Beispiel den Sonnenfinsternisbrillen, die manche vielleicht noch von vor 25 Jahren in der Schublade haben, oder auch mit Lochkameras. Das kann man insbesondere mit Kindern schön machen. Da wird das Sonnenlicht durch ein kleines Loch auf ein Stück Papier zum Beispiel projiziert. Und dann kann man, ohne seine Augen einer Gefahr auszusetzen, einfach diese Projektion der Sonne am Boden beobachten und sehen, dass es sich bei der Sonne dann um eine Sichel handelt.
Dieses totale Sonnenfinsternis 1999 war die. Die habe ich ja echt auch noch ganz stark in Erinnerung, weil wir da nämlich, da hatte ich noch keinen Führerschein, ziemlich weit gefahren sind mit meinem Vater, weil es bei uns zu Hause zu bewölkt war, um die zu sehen. Und das war irre beeindruckend, weil das so ein ganz surreales Licht war und die Tiere da auch total drauf reagiert haben. Also die waren völlig verwirrt. Wie haben Sie diese Sonnenfinsternis denn damals erlebt, so vom Fach?
Ich habe sie 1999 als Kind leider verpasst. Das waren ungünstige Umstände für mich. Aber ich hatte vor ungefähr einem Jahr die Gelegenheit, dieses Naturereignis für mich nachzuholen. Ich habe die totale Sonnenfinsternis 2024 in Mexiko miterleben dürfen und habe dort vieles bestätigt gefunden, was ich davor gelesen hatte, nämlich, dass es für uns Menschen ein ganz besonderes Ereignis ist. Und ein guter Teil der Menschen, die zum ersten Mal eine totale Sonnenfinsternis erleben, bricht zum Beispiel in Tränen aus, einfach weil es für unser Gehirn, weil es für für unser Empfinden eine so außergewöhnliche Naturerscheinung ist, dass wir damit gar nicht umzugehen wissen. Und tatsächlich auch die Tierwelt, aber auch so technische Einzelheiten wie automatische Straßenbeleuchtung, die sich plötzlich einschaltet zur Mittagszeit. All das sorgt dafür, dass eine totale Sonnenfinsternis für wenige Minuten eines der außergewöhnlichsten Ereignisse überhaupt ist. Und ich habe festgestellt, dass ich unbedingt wieder eine sehen möchte. Es gibt in den nächsten Jahren in Südspanien die Gelegenheit dazu. Und ich kann das nur allen empfehlen. Und man sieht auch bei Sonnenfinsternissen Leute, die verschiedene T-Shirts zum Beispiel tragen, wo draufsteht, wo sie zuletzt eine Sonnenfinsternis besucht haben. Also es gibt einige Reisende, die einiges auf sich nehmen, um das häufiger zu erleben.
Der Club der Sonnenanbeter. Genau. Michael Büker ist Astrophysiker und ein großer Sonnenfan offensichtlich. Vielen Dank für das erhellende Gespräch in unserer Matinée zum Thema Sonne heute, Herr Büker.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Immer im Mittelpunkt, das ist die Sonne definitiv und heute auch in der Matinée in SWR Kultur.